Halleluja, was für eine steile Vorlage. Danke, Job, vom tiefstem Herzen, was du uns mitgeteilt hast durch dein Wort. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Worte, die ich mit euch teilen darf, heute Abend vom Himmel kommen. Ich habe keinen Millimeter Zweifel daran, dass sie nicht von ihm sind. Weil wir haben es im Gespräch, habe ich es gehört, in den Gebeten vor dem Gottesdienst habe ich es gehört, im Lobpreis habe ich es gehört, im Lied vom Job habe ich es gehört, in der Leiter von Andreas habe ich es gehört und jetzt hört ihr es noch einmal. Wenn das nicht sitzt, weiß ich auch nicht. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Und ich denke, wir wissen manchmal gar nicht, wie gut er wirklich ist. Und dass es ein auferstandener Herr ist, ein lebendiger Gott, der unter uns ist, der würdig ist, dass wir ihn ehren und preisen und anbeten. Das soll heute Abend ein Stück mehr noch offenbar werden durch die Gedanken, die mich einfach bewegen. Ich hoffe, ihr habt etwas Essen dabei, es wird etwas länger gehen. Nein, ihr kennt es ja. Letzten Sonntag hat Annabelle in der Einleitung einen Text aus dem Hohen Lied gesprochen, aus dem Hohen Lied Kapitel 3, die ersten paar Verse, wo da eine Person eine andere Person sucht. Es war die Sulamit, die ihren Salomo gesucht hat und sie hat ihn überall gesucht. Er war nicht zu finden, aber sie hat nicht aufgegeben zu suchen. Und dann endlich findet sie ihn, und das ist so schön, wie es dort dann geschrieben steht, und sie hält ihn fest und lässt ihn nicht mehr los. Wenn du Jesus gefunden hast, lass ihn nie mehr los. Durch das ganze Leben hindurch, durch die Höhen des Lebens, auch durch die Tiefen des Lebens, durch Stürme hindurch. Wenn jemand das Leben im Griff hat, dann ist es er. Und es lohnt sich, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Ich habe so gedacht, was für eine Kraft ist in der ersten Liebe zu unserem Herrn. Was für eine Kraft, wo plötzlich man nicht mehr mühsam muss, sondern fröhlich will. Jetzt muss ich noch die Bibel lesen. Stinkt mir zwar, aber man sagt ja, man sollte. Jetzt sollte ich wieder mal in den Gottesdienst gehen. Aber eigentlich bin ich müde und habe den ganzen Tag gearbeitet. Aber gut, sie sollen mich ja wieder mal sehen, dass ich da war. Dass ich ein gutes Gewissen habe und der Pastor mich wieder mal gesehen hat. Oh, wie mühsam kann das Christsein sein, wenn die Liebe nicht brennt. Und darum, wie sehr brauchen wir diese erste Liebe zu unserem Herrn. Ich habe da so aus dem Psalmist ein paar Verse, die ich doch noch vorlesen möchte, bevor ich überhaupt zur Predigt komme, aus dem Psalm 63. Das ist ein Wort, das zum Ausdruck bringt, was die erste Liebe sagen möchte und was die erste Liebe in meinem Leben sein soll. Diese brennende Leidenschaft für unseren Gott. Ich lese vom zweiten Vers an. Gott, du bist mein Gott. Frühmorgens suche ich dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzes Wesen verlangt nach dir in einem trockenen und dürren Land, wo es kein Wasser gibt. So schaue ich nach dir aus in deinem Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich mein Leben lang loben und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist der Grund, weshalb wir manchmal die Hände hochhalten. Einfach aus Freude wollen wir ihm zujubeln. Das ist die Freude und Wonne meines Herzens, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, dann denke ich an dich. Wenn ich erwache, dann sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel juble ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand erhält mich. So ein wunderbarer Psalm, so wunderbare Verse, die etwas einfach von meiner Leidenschaft zum Ausdruck bringen, wie sehr, dass ich meinen Herrn liebe. Und ich merke, diese Liebe nimmt zu. Sie nimmt zu. Ihr kennt in der Offenbarung 2, wird uns geschrieben von der Gemeinde in Ephesus. Ephesus war eine riesige Stadt, ein Handelszentrum, ein Geldzentrum, ein Zentrum des Okkultismus. Und mitten da drin hat Gott eine Gemeinde hineingepflanzt. Und diese Gemeinde war lebendig und sie waren mit Feuer unterwegs. Und sie haben diesen okkulten Mächten widerstanden durch die Wahrheit des Evangeliums. Aber irgendetwas hat sich schleichend verändert in dieser Gemeinde. So, dass der Engel des Herrn ihnen sagen musste, so viel Gutes ist bei dir, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verloren hast. Kehre um, tue Buße, komm zu den ersten Werken zurück. Umkehren bedeutet eigentlich, ich bin falsch ausgerichtet, ich bin in der falschen Richtung, ich sollte wenden. So, wenn ich bei der Autobahn falsch eingefahren bin und statt richtig Richtung Feldkirch fahre, Richtung Bregenz fahre, ja, spätestens wenn ich es merke, fahre ich aus und bei der nächsten Einfahrt ein, dass ich in die richtige Richtung fahre. So, wenn ich die Sonne in meinem Rücken habe, dann laufe ich ständig in meinem eigenen Schatten, stimmt's? Dann wäre es Zeit, dass ich mich drehe, damit ich der Sonne ins Gesicht schaue und der Schatten hinter mir ist. Und das war ihr Problem. Sie haben mehr und mehr die Abhängigkeit zu ihrem Gott verloren. Sie haben es mehr und mehr selber gemacht. Ein tolles Programm. Eine leuchtende Lichtkulisse. Ein absolut vollkommener Lobpreis, da wurde geübt und von A bis Z, ich übertreibe ein bisschen, versteht ihr, was ich meine? Und sie haben die Abhängigkeit zu ihrem Gott verloren. Nicht mehr Gott hat sein Programm machen können, sondern sie. Und deshalb sagt der Engel des Herrn, kehr um, komm wieder zu den ersten Werken, gib dich wieder unter meinen Willen, in meine Abhängigkeit, denn ich bin der Gott, der Leben schenken kann. Was nützt es dir, wenn du Gold verteilst, das keinen Wert hat? Ich habe das Gold, das wahren Wert hat. Wenn er das Programm machen kann, dann werden Menschen berührt und verändert. Dann ist es nicht nur eine schöne Kulisse, sondern es geht um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist meine absolute Sehnsucht, dass jeder von euch erleben darf, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern diesem Gott real begegnen zu dürfen. Das kann man mit Worten nicht beschreiben, weil es einfach über das hinausgeht, was ich formulieren könnte mit meinen. Paulus hätte es vielleicht ein bisschen tun können. Wir lesen im Epheserbrief, dass er sich manchmal in seinen Worten selbst überbietet. Und dennoch genau nicht das aussagen kann, was er erlebt hat durch Worte. Man muss es erleben. Und vielleicht erlebst du es durch die Predigt, die ich heute mit euch teile. Wir kommen zu einem wunderbaren Gebet. Ein Gebet, das Jesus den Jüngern gegeben hat. Eva, magst du uns mal vorlesen, was im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 ab Vers 9 geschrieben steht? Matthäus Evangelium Kapitel 6 ab Vers 9.
Jesus spricht: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Amen. Ja, Vergebung ist wichtig, damit es einen Neuanfang gibt.
Was für eine Wahrheit, Eva. Danke vielmals. Das Vater unser. Im Matthäus-Evangelium ist es uns eingebunden in der Bergpredigt und in vielen anderen Themen. Aber wir merken, es war ein Wunsch der Jünger, den sie an Jesus richteten: Herr, lehre uns beten, wie du betest. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11 bringt Jesus dann dieses Gebet noch einmal, etwas in einer abgekürzten Form. Aber dort heißt es dann im 11. Kapitel im 1. Vers: Als Jesus aufhörte zu beten, baten die Jünger ihn: Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Was meint ihr? Hatte Jesus Freude, dass die Jünger diese Bitte an ihn gerichtet haben? Ja, absolut. Absolut. Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus doch sehr oft gebetet hat, sehr viel gebetet. Und das Wort Gebet ist eigentlich ein Bereich aus dem Überbegriff Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. In dieses Wort Gemeinschaft mit Gott zu haben, diese Gemeinschaft, die Jesus pflegte mit seinem Vater, die umschreibt so viel mehr, als dass wir uns vorstellen können. Ich glaube, dass die Jünger nicht nur einmal zugehört haben und Jesus beobachtet haben, als er mit dem Vater Gemeinschaft hatte, sondern des Öfteren. Und in diesem Moment geschah etwas in ihren Herzen. Ich denke mir so ähnlich wie bei den Emmausjüngern. Ihr kennt diese Begebenheit, als der auferstandene Jesus mit ihnen unterwegs war, mit diesen zwei Jüngern, die sich beklagt haben: Unser Herr, jetzt haben sie ihn getötet, unsere Hoffnung ist mit ihm gestorben, er ist weg, Israel hat keinen wahren König. Und Jesus legt ihnen die Schrift aus und kommt mit ihnen nach Hause und nimmt mit ihnen das Mahl. Und in diesem Augenblick werden ihnen die Augen geöffnet, dass sie ihn erkennen. Und Jesus ist weg in diesem Moment, möchte ich auch mal erleben. Und sie sagten doch: Hat nicht unser Herz gebrannt, als er mit uns redete? Hat nicht unser Herz gebrannt? Und wisst ihr, ich glaube, wo die Jünger Jesus erlebt haben, wie er Gemeinschaft mit dem Vater hatte, brannte etwas in ihren Herzen. Eine Sehnsucht ist da hochgekommen, so beten zu können, so Gemeinschaft haben zu können mit dem ewigen, allmächtigen Gott, wie es Jesus pflegte. Wo sie staunten, wo, ich kann mir vorstellen, da war eine Atmosphäre der Herrlichkeit, wie auf dem Berg der Verklärung. Herr, lehre uns so beten, wie du betest. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir gehen nicht so weit heute Abend, sonst sind wir morgen noch da. Nur das Wort Vater, nur das Wort Vater. Jesus nimmt seine Jünger, die ja eigentlich noch vor dem Erlösungswerk standen, er nimmt sie hinein in diese menschlich unvorstellbare Gnadenstellung, in diese Urbestimmung des Menschen, als gegenüber Gott mit ihm Gemeinschaft zu haben und diesen Gott noch Vater zu nennen. Es war damals in den Gebetsritualen noch üblich, dass man mal zwischendurch mal Vater zu Gott gesagt hat. Aber sie hatten keine Ahnung von dem, was sie aussprachen. Wie wir manchmal, wenn das Vater unser gebetet wird, wie viele Menschen haben keine Ahnung, was sie da beten. Aber Jesus nimmt sie hinein in diese Gottesbeziehung, in diese Gottesnähe, in diese Urbestimmung, die Gott in den Menschen in seiner Schöpfung hineingelegt hat. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber. Er hauchte ihm seinen Odem ein und er wurde eine lebendige Seele, um mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben. Im Garten Eden. Habt ihr gewusst, dass das Wort Eden auf Hebräisch Freude heißt. Ein Ort der Freude. Es heißt sogar ein Ort des Vergnügens. Wollte das nicht sagen, weil wir sofort das weltliche Vergnügen im Kopf haben. Aber nein, mit diesem Gott zusammen zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Mit diesem ewigen, allmächtigen Gott. Das ist so überwältigend. Ich habe letzthin gelesen, wie groß das Universum ist. Also wie weit wir Menschen schauen können. Und da heißt es irgendwie, 12,8 Milliarden Lichtjahre kann man jetzt in Entfernung und dort ist noch nicht das Ende. Wer hat es geschaffen? Salomon sagt bei der Tempeleinweihung, die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Gott, wie willst du in diesen Tempel kommen? Versteht ihr? Und dieser Gott bietet uns es an, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ja, noch mehr. Leute, dieser Gott hat eine Sehnsucht nach dir. Das ist etwas, was mich manchmal schier umlegt, wenn ich merke, dass ich ihm begegnen darf. Ich rede heute nicht von Dingen, die ich erfunden habe, sondern die ich erleben darf und die du vielleicht auch schon erlebt hast. Und das ist so etwas Wunderbares, mit diesem Gott Gemeinschaft haben zu dürfen. Aber Adam und Eva haben gesündigt. Sie haben von dem Baum der Erkenntnis über Gut und Böse gegessen. Sie haben sich gegen Gott gestellt. Sie haben sein Angebot, von dem Baum des Lebens zu nehmen, ausgeschlagen. Und diese Sünde hat diese Trennung zwischen Mensch und Gott geschaffen. Gott musste Adam und Eva aus dem Garten Eden verstoßen. Und ich weiß nicht, ob wir vorstellen können, was das für den Vater bedeutete. Was das für diesen liebenden Gott bedeutete. seine geliebten Kinder hinauszuschmeißen. Und er musste einen mächtigen Engel vor die Türe stellen dieses Gartens, damit sie nicht wieder hineingehen. Sie kamen unter die Macht der Sünde. Und ihr Lieben, wisst ihr, was die Macht der Sünde anrichtet? Wisst ihr das wirklich in aller Tiefe, in aller Brutalität, in einer so furchtbaren Art und Weise? Der Mensch ist so entstellt gegenüber dem, was Gott eigentlich mit ihm vorhatte. So, versteht ihr, der Mensch ist ein Stück Dreck gegenüber Gottes Perspektive. Ein Stück Dreck. Das ist für Gott so etwas Tragisches. Was passiert mit deinem Fisch, wenn du ihn aus dem Wasser nimmst? Wenn du ihn aus diesem Elixier, aus diesem Umfeld herausnimmst, in das er hineingeboren ist? Was passiert mit dem Fisch, wenn du ihn aus dem Wasser nimmst? Er stirbt. Aber genau das ist mit den Menschen passiert. Sie sind nicht physisch gestorben, aber geistlich sind sie gestorben. Und weißt du, was passiert, wenn der Fisch längere Zeit so tot da liegt? Er beginnt zu stinken. Er beginnt so dermaßen zu stinken, dass sich alle von ihm abwenden. Der Mensch hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Er hat die Würde Gottes verloren. Er hat diesen Stand und dieses Privileg verloren. Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 heißt es: Und alle haben gesündigt, ohne Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt. Du bist durch Adam und Eva nicht nur unter dem Fluch der Sünde, und aufgrund dieses Fluches der Sünde hast du gesündigt. Du konntest gar nicht anders. Du hast gegen Gott rebelliert, du hast negativ geredet, negativ gedacht, gelogen, gestohlen, weiß ich nicht, das sind ja nur kleine Sünden. Der Mensch kann gar nicht anders, als in seinem Dreck den Dreck noch größer zu machen. Aber weißt du was? Und das ist das, was uns aus den Schuhen hauen soll. Dass dieser liebende Gott und Vater in seiner unendlichen Liebe diesen Dreckklumpen anschaut und sagt: Ich bin bereit, meinen über alles geliebten Sohn zu geben, um diesen Dreck wieder zu dem zu machen, wozu ich ihn eigentlich bestimmt habe. Das ist. Weißt du, wenn wir mal begreifen, woraus das Gott uns gerettet hat und in welchen unvorstellbaren Würdestand er uns hineingesetzt hat, dann können wir nicht mehr anders als zu danken und zu jubeln und zu jauchzen und ihm zu Ehre geben. Es ist so überwältigend, das hat mich so tief berührt. Jesus gab sein Leben für einen Haufen Dreck. Und er nahm diesen Schmutz auf sich. 2. Korinther 5, Vers 21, er wurde zur Sünde. Er wurde zur Sünde. Er nahm all diesen Schmutz auf sich. Und es verwundert mich nicht, wenn Jesaja schreibt in 53. Kapitel: Und es war kein Ansehen mehr seiner Person. Und wir konnten ihn nicht anschauen. Weil er all diesen Dreck und Schmutz, den wir verursacht haben, auf sich genommen hat. Und mit seinem Leben bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Damit du seine Gerechtigkeit bekommst, damit du wieder in diesen Stand der Heiligkeit, der Herrlichkeit hineingehoben wirst. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Barmherzigkeit. Jesus kam zur Welt. Und glaub mir, wo Jesus geboren wurde, hat der Teufel seine Legionen von Dämonen zusammengesammelt, um diesen Jesus aufzuhalten, dass er nicht am Kreuz stirbt. Aber Jesus hielt durch, wegen dir und wegen mir. Und wir sehen in diesem Mensch Jesus diese Herrlichkeit, die Gott für uns bereitet hat. Im Johannes Kapitel 17, Vers 22, in diesem hohen priesterlichen Gebet, heißt es: Vater, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Oh mein Gott. Haben wir einen Verdienst, dass wir da sein dürfen, wo wir sind? Nein. Nein, wir kamen mit nichts zum Kreuz. Und dass du Jesus erkannt hast und sein Erlösungswerk, ist reine Gnade. Ist reine Gnade. Dass du Jesus, deinen Erlöser, erkennen durftest. Es ist so überwältigend. Im Johannes 1, Vers 12 heißt es, Johannes Kapitel 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, also die im Glauben Jesu Erlösungswerk für sich persönlich in Anspruch genommen haben, seine Vergebung, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder zu werden. Aus Gnade durch Glauben, nicht durch Werke. Im Galaterbrief Kapitel 4, und ihr merkt, es wird jetzt noch heißer. Galaterbrief Kapitel 4, die Verse 6 bis 7. Haltet euch fest, das steht nicht da. Weil ihr aber Söhne seid, Töchter seid, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Der Geist seines Sohnes. Warum steht da so, das so geschrieben hier? Warum? Weil ihr durch den Geist seines Sohnes mehr und mehr verändert werden sollt in das Bild Jesus. Nicht unsere Leistung. Nein, der Geist Gottes ist alleine der, der es wirken kann. Dass wir mehr und mehr verwandelt werden in sein Bild und dass wir mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen durch unser Leben. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch so gewaltig. Bestimmt als sein Gegenüber. Bestimmt zur Gemeinschaft mit dem Vater. Durch den Sohn Jesus Christus, aus dem die Fülle des Lebens kommt. Denn er ist das Leben. Und in ihm haben wir das Leben. Halleluja. Stimmt's, Marion? Ja. Okay. Richtig. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9. Was steht dort wohl geschrieben? Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9. In ihm haben wir ab und zu ein Tropfen seiner Fülle. Stimmt's nicht? In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das glaube ich, oder? Aber jetzt kommt's. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. In ihm zur Fülle gebracht. Können wir das begreifen, Kurt? Nein. Da können wir mit Paulus beten: Herr, schenk uns den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst. Und erleuchtete Herzensaugen, die Hoffnung deiner Berufung zu verstehen. Und der überschwängliche Reichtum, den wir in dir haben. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 21. Noch einmal zum hohepriesterlichen Gebet. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 21. Jesus betet, Vater. Johannes Kapitel 17, Vers 21. Vater, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir in der Einheit des Vaters und des Sohnes. Sie wollen uns mit hineinnehmen in diese Einheit. Können wir mit unserem Verstand nicht verstehen. Aber das Wort sagt es und das Wort ist die Wahrheit. Das Kreuz, das Abendmahl, das Mahl des Herrn, das Wort Gottes und der Geist Gottes und die Braut, sie sprechen immer und immer wieder, jeden Tag, jede Stunde. Sie rufen es aus, Annette. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht für dich ganz persönlich. Das Erlösungswerk Jesu. Die Schuld ist bezahlt. Der Fluch der Sünde ist gebrochen. Der Tod und die Hölle besiegt. Jesus lebt. Und er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und du bist hineingerufen in diese Sohnesstellung, in diese Tochterstellung mit dem allmächtigen Gott, unserem Vater, weil wir Söhne und Töchter sind, durch die Gnade Jesu Christi Gemeinschaft zu haben. Wieder in diesen Stand des Gartens Eden zu kommen. Das ist dir und mir bereitet. Ist das nicht wunderbar? Lasst es mich noch einmal wiederholen, weil es ist so wichtig. Er wurde zur Sünde, damit wir gerecht wurden. Diese Bibelstelle habt ihr, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Er wurde zur Sünde, damit wir gerecht wurden. 2. Korinther 5, 21. In ihm haben wir die Vergebung und Erlösung. Epheser 1, Vers 7. Wenn ihr nur die Bibelstelle aufschreibt und zu Hause nochmals durchlest, macht das. In ihm haben wir die Vergebung und Erlösung aus seiner Gnade. Der Schuldbrief ist zerrissen, getilgt, die Anklage aufgehoben. Wo steht denn das wieder? In Kolosser 2, Vers 14. Kolosser 2, Vers 14. Wir sind teuer erkauft durch sein Blut. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 20. Wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 2. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Amen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich möchte, dass ihr das zu Hause liest und liest und liest und bewegt in eurem Herzen, damit ihr durchbricht. Halleluja. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13. Epheser 1, Vers 13. Wir haben Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Wir sind versetzt in das Königreich seines Sohnes. Kolosser 1, 13. Kolosser 1, 13. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Wir haben ewiges Leben. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 11. Wir sind gesegnet mit allen himmlischen Segnungen durch Jesus Christus. Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3. In ihm sind alle Gottes Verheißungen Ja und Amen. Amen? Wow, glauben wir es auch? 2. Korinther 1, Vers 20. 2. Korinther 1, Vers 20. Und hier könnte man weitermachen. Wir sind eine neue Schöpfung durch die Gnade Jesu Christi. Ein neuer Mensch. Von neuem geboren. In unserem Geist. Eine neue DNA, eine neue geistliche DNA durch das Blut Jesu Christi. Halleluja! Eine neue Identität. Wir dürfen Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes sein. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Wir müssen uns nicht fürchten vor dem Gericht Gottes. Nein, der Richter wurde zu unserem Vater aus seiner Gnade. Wie wunderbar! Durch den Geist Gottes sind wir in die himmlische Familie hineingeboren. Nicht aus Fleisch und Blut, sondern durch den Geist Gottes. Wow. Und jetzt kommen wir zum Gebet zurück. Unser Vater. Wann immer ihr das nächste Mal betet, unser Vater, dann macht ihr hier einen Stopp. Und preist ihn über all das, was ihr jetzt gehört habt. Versteht ihr, was ich meine? Die wahren Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten, sind nicht die, die mit einem Zettel kommen zum Vater, zu Gott, wo alle Wünsche aufgeschrieben stehen. Nein, die wahren Anbeter, die Gott in dem Geist und in der Wahrheit anbeten, sind die, die wissen, woraus sie gerettet wurden und wie hineingestellt sie wurden, in welchen Stand, in diesen Sohnestand. Die beten Gott an, die preisen ihn, die erheben ihn. Versteht ihr? Kann ich euch da ein bisschen mit hineinnehmen? Die beugen ihre Knie, weil sie wissen, was ihnen geschenkt ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es in meinem Kopf habe, sondern in meinem Herzen weiß. Herr, ich war dieser Dreckklumpen, der so etwas von unwürdig war, dass dieser liebende Gott seinen liebenden Sohn hingibt, um mich da rauszuholen. Um mich in diesen Würdenstand hineinzusetzen. Ich liebe es, den Herrn anzubeten. Manchmal auch mit Liedern, die ich plötzlich singen muss, weil ich manchmal mit meinen eigenen Worten nicht das zum Ausdruck bringen kann, was vielleicht einer, der ein wunderbares Lied geschrieben hat, eben Job, gell? Du predigst durch das Singen. Weil in deinem Herzen etwas brennt. Es ist diese erste Liebe zu unserem Herrn und Heiland. Wenn du das nächste Mal betest, Vater unser. Vielleicht stehst du in der Kirche und vergisst dich völlig. Die anderen sind schon lange abgesessen und du stehst noch und preist deinen Gott, weil du weißt, was in diesem Wort Vater für eine Bedeutung ist. Huhu! Du vergisst beim Zug auszusteigen, weil du an den Vater denkst und ihn anbetest. Und plötzlich der Kondukteur neben dir stehen bleibt und denkt, was ist jetzt mit dem passiert? Aber irgendwie plötzlich trifft es mich auch. Und ich werde überführt von meiner Sünde und kann Buße tun. Warum? Weil Gott wohnt im Lobe seiner Kinder. Weil er es liebt, dass wir ihn anbeten und ihm unseren Dank bringen. Ihr Lieben, das ist der Ort, wo Gott mir begegnet. Ganz real, ob es im Büro ist, in unserem Wohnzimmer, da kann ich manchmal herumdüsen im Gebet und Gott preisen und anbeten und plötzlich fühlt sich der Raum mit seiner Herrlichkeit. Und ich merke es dann oft sehr, weil ich dann einfach nur noch weinen kann. Weil ich so einfach überwältigt bin, dass dieser Gott sich niederbeugt zu mir. Versteht ihr? Dieser Gott, den die Himmel der Himmel nicht fassen können. Weißt du, dass er es liebt, bei uns zu wohnen? O Herr Jesus, gib uns diese Leidenschaft nach dir, die du zu uns hast. Leute, ich sag's euch. Wir schließen ab mit einer Bibelstelle aus Epheser 5, 14 bis 20. Epheser 5, 14 bis 20. Paulus hat etwas begriffen von dem Lob Gottes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Herr. Ich preise dich, Jesus. Ich rühme dich, mein Jesus. Epheser Kapitel 5, Abvers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und jetzt kommt der Wille des Herrn. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Heiligem Geist erfüllt. Wie? Indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und natürlich singt und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wow! Wie werden wir voll des Heiligen Geistes? Wie werden wir voll von seiner Kraft, indem wir anfangen, ihn zu preisen? Warum preisen wir Gott? Gibt es irgendeinen Grund, warum wir Gott ehren, preisen und anbeten sollen? Irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe es noch nicht verstanden. Ihr macht so lange Gesichter. Hat das mit der Zeit zu tun oder mit dem Hunger oder... Jesus vollbracht hat. Ja, was ist das für ein Gott? Er hat die Menschen geschaffen, wunderbar und herrlich. Halleluja. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir möchten jetzt zum Mahl des Herrn kommen. Es gibt zwei Dinge, die mir sehr auf dem Herzen sind. Andreas wusste nicht, was ich sage. Er wusste nicht einmal, dass es das Mahl des Herrn gibt heute Abend. Dieses Brot da vorne und diesen Traubensaft, das ist nicht nur einfach Brot, wie wir es zum Frühstück essen. Dieser Traubensaft da vorne ist nicht nur einfach Traubensaft, den wir trinken, wenn wir Durst haben. Dieses Brot ist dem Herrn geheiligt. Und dieser Kelch, dieser Traubensaft ist dem Herrn geheiligt. Damit, wenn du es im Glauben nimmst, erlebst, wie Gottes Herrlichkeit sich in deinem Leben neu offenbart. Durch Christus Jesus, der sein Leben für uns dahingegeben hat. Aber es gibt etwas sehr Ernstes. Der Herr sagt, nimm das Mahl des Herrn nicht unwürdig. Wenn du dir bewusst bist über eine Sache in deinem Leben, die Gott nicht wohlgefällig ist, und du bist nicht bereit, Buße darüber zu tun, dann nimm das Mahl des Herrn nicht. Dass du es dir nicht zum Gericht nimmst. Darum sage ich, es ist eben nicht nur einfach Brot und einfach Traubensaft, dass man so einfach leichtfertig nimmt. Wir dürfen unser Mahl des Herrn selbst prüfen und sagen, Herr Jesus, du hast jede Sünde meines Lebens ans Kreuz getragen. Und alles, was du vergeben hast, an das gedenkst du nicht mehr. Es geht nicht darum, dass wir alten Mist wieder hervornehmen, dass der Herr schon lange vergeben hat. Aber wenn ich in einer Sache nicht vergeben kann oder mich nicht versöhnen kann oder nicht will, es geht mehr um das Wollen. Es ist manchmal wirklich so, dass man nicht so schnell vergeben kann, wenn man zutiefst verletzt wurde. Dann ist vielleicht in deinem Herzen, dass du sagst, ich will vergeben, Herr, hilf mir, dass ich vergeben kann. Und dann darfst du das Mahl des Herrn auch nehmen, weil es dir Kraft ist, zu verstehen, wie viel der Herr dir vergeben hat, damit du vergeben kannst. Er hat dich aus diesem Dreck herausgeholt. Er hat dir nichts vorgeworfen. Er hat sich für dich hingegeben. So wie der verlorene Sohn zum Vater zurückfinden konnte, so hat er uns angenommen, ohne Vorwürfe. Er hat uns vergeben und was er uns vergeben hat, das hat er vergessen. Aber wenn du bewusst in Sünde lebst, in Dingen, die Gott nicht gefallen und du willst es nicht loslassen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das Mahl des Herrn nicht nimmst. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist heute Abend, und ich glaube nicht mehr, sondern im Hahn. Ich habe gesagt, das Kreuz, das Mahl des Herrn, sein Wort, sein Geist und die Braut, sie rufen laut, immer und immer wieder, es ist vollbracht. Und in diesem Vollbracht, das Jesus aufgerufen hat, hat er eine vollkommene Wiederherstellung für uns erworben. In jedem Bereich unseres Lebens. Daran will ich glauben. Nach Geist, Seele und Leib. Und ich glaube, dass der Herr sagen möchte, wenn du das Mahl heute Abend nimmst, dann glaube, dass ich auch die Wunden in deine Seele heilen kann. Wo deine Seele zerbrochen ist. Wo deine Seele bedrückt ist, niedergeworfen, es schwer hat. Vielleicht missbraucht wurdest oder was auch immer. Gott sieht in unser Leben hinein. Er kennt die Geschichte unseres Lebens und er weiß, wo es klemmt. Darfst du wissen, er ist heute Abend bereit, in diesem Bereich Heilung hineinzubringen. Vielleicht bist du gebunden in irgendeiner Sache. Er macht frei durch die Kraft seines Blutes, auch heute Abend. dann nimm das Mahl des Herrn im Glauben und bekenne deine Schuld und sag: Herr Jesus, löse mich aus dieser Sünde, löse mich von diesem Fluch. Denn wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. In Jesu Namen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich empfinde so eine liebliche Gegenwart unseres Herrn. Vielleicht spürst du das nicht, aber richte deine inneren Augen auf deinen Herrn und preise ihn und bete ihn an. Wenn du heute nach Hause gehst, bete ihn an. Danke ihm für alles, was er in deinem Leben schon getan hat. Dass er für dich den Weg ans Kreuz gegangen ist. Und wenn du mitten in der Nacht aufwachst und in deinem Herz es brennt, dann preise ihn. Erhebe deine Stimme für deinen Gott. Und wenn du morgen aufstehst und in dir ein Brennen ist, ihn anzubeten, ihn zu preisen, dann tu es, öffne deinen Mund und gib deinem Gott die Ehre. Und glaub mir, der Herr wird sich dir offenbaren. Und in dieser Begegnung mit Gott liegt so viel Heilung und Wiederherstellung. In dieser Begegnung wird unser Leben verändert. Kann der Geist des Sohnes uns mehr und mehr verwandeln in dieses wunderbare Bild Jesu Christi. Dass seine Herrlichkeit aus uns heraus leuchtet für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass sie an unserem Leben erkennen, dass Gott gut ist und dass er die Menschen liebt und dass er für die Menschen einen Weg geschaffen hat, durch sein Erlösungswerk am Kreuz wieder hineinzukommen in diese wunderbare Bestimmung, mit dem Vater Gemeinschaft haben zu können. Jesus lebte und diente aus der Kraft dieser Gemeinschaft. Wie oft haben die Jünger gesagt, wenn Jesus heilte, wenn Jesus Menschen frei machte, wenn er sie einfach liebte und wir sahen seine Herrlichkeit. Aber weißt du, wenn der Geist des Sohnes in dir wirksam ist, dann wird er dich nicht nur in sein Bild verwandeln, sondern aus deinem Leben strömt diese Liebe. Aus deinem Leben strömt die Kraft zur Heilung für andere Menschen. Sei nicht erstaunt, wenn durch dein Leben plötzlich Menschen geheilt werden, Menschen befreit werden. Wo du deinen Mund öffnest und ihnen etwas von der Liebe Gottes sagen möchtest, dass ihre Augen geöffnet werden und sie erkennen, wo sie sind, in welchem Schmutz und Dreck. Aber wohin, dass der Herr sie heben möchte. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter des allmächtigen Gottes. Weißt du das? Ich wünsche euch eine Woche voller Lobpreis und Anbetung, eurem König. Und wenn es über euch kommt, dass ihr plötzlich weinen müsst, dann weint. Und wenn es über euch kommt, dass ihr jubelt und jauchzt, dann jauchzt und jubelt. Denn wir haben bei Gott so viel Grund. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. jetzt kommt es langsam. Kommen wir zur Predigt. Es ist, Leute, es ist wirklich wahr. Weißt du, wenn du weißt, woraus dich Gott gerettet hat, wenn du das mal siehst, und wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann sehen wir, wo wir waren. Wir haben kein Recht zu urteilen, dass wir besser wären. Wir haben es nicht verdient. Es war Gnade. Aber Gott will jedem Mensch diese Gnade schenken. Dieses Vorrecht. Diese leben zu dürfen, wenn die Last der Sünde von deinen Schultern fallen. Leute, ich hab's gesehen. Wenn Menschen in den Gottesdienst kamen und du hast gedacht, buh, die sind sicher 80 Jahre alt. Und sie haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und sie kamen mit 20 wieder raus. So eine Verjüngungskur kannst du nirgends kaufen. Die findest du nur beim Herrn. Ha, darum sehe ich so jung aus. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes macht jung. Halleluja. Ich möchte eine Frage noch stellen. Ist jemand heute Abend hier, der nicht hundertprozentig in seinem Herzen weiß, ich gehöre Jesus Christus. Ich gehöre diesem Gott. Wenn jemand da ist, der nicht diese Sicherheit hat, dann möchte ich dir sagen, es wäre jetzt die Gelegenheit, dein Leben diesem Gott anzuvertrauen. Ich möchte, dass wir nochmals unsere Augen schließen. Und wenn du dich angesprochen gefühlt hast heute Abend, vielleicht nicht einmal wegen dem, was ich gesagt habe, sondern weil dieser wunderbare Gott an dein Herz klopft und dir diese Frage stellt, möchtest du zu mir kommen? Ich bin ein Gott der Liebe. Ich bin ein Gott, der gerne hilft. Ich bin ein Gott, der Herzen heilen kann und wieder froh machen kann. Dann möchte ich diese Frage heute einfach noch stellen, bevor wir den Gottesdienst abschließen. Ist jemand da, dann magst du ganz kurz deine Hand aufstrecken und damit zeigen, ja, ich will. Ich will, Jesus, mein Leben in deine Hände legen. Ja, danke. Ist noch jemand da, der spürt in seinem Herzen, der Herr klopft an meine Herzenstür. Ich weiß, dass der Herr uns alle in diese erste Liebe hineinführen will und er ist schon dran. Und er lässt dieses Feuer der Leidenschaft zunehmen. Aber es gibt einen ersten Schritt, wo ich sage, Jesus, hier ist mein Leben. Ich anvertraue es dir. Ist noch jemand da, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte? Du anvertraust dein Leben nicht irgendeiner Kirche oder Gemeinde, sondern nur Jesus, ihm allein. Danke, Herr, du hast diese Hand gesehen und ich weiß, dass du gerne darauf antwortest und dass du Neues schaffst im Herz und Leben dieser Person. Und du siehst alle die, die nicht den Mut hatten, aufzustrecken. Aber du umgibst diese Menschen. Du liebst sie heraus und ziehst sie zu dir, Herr. Wir ehren dich und wir beten dich an. Wir sind so überglücklich, Herr, über diesen Abend, über diese Gemeinschaft, über deine Worte, über den Lobpreis. Wir haben so viel Grund, dich zu preisen und zu ehren. Oh, möge es kein Ende nehmen, dir zuzujubeln, zu jauchzen. Der Himmel wird gefüllt sein mit Lobpreis und mit Anbetung über seine Gnade und seine Liebe. Halleluja. Ja, ist der Herr gut? Amen.